Zur Predigt ist uns heute ein Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja aufgegeben, anempfohlen, vorgeschlagen, wie auch immer. Er findet sich im 43. Kapitel. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht. Denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, Sie waren auf dem Rückweg eines Urlaubs in Südfrankreich. Vater, Mutter mit ihrer kleinen Tochter, die Frau wieder schwanger mit dem nächsten Kind. Und was da zu klären ist, das ist natürlich vor allem der Name. Die beiden hatten sich schon fast verständigt, wenn es ein Junge wird, dann nennen wir ihn David. Kurz vor der Grenze zu Deutschland muss noch einmal Rast gemacht werden. Der Rastplatz ist vollkommen überfüllt, aber es gibt eine kleine Spielecke. Sie bringen ihre Tochter dahin und plötzlich gellt über diesen Spielplatz:
David, komm her!
Und die beiden schauen sich an. Ihr zweites Kind wird nicht David heißen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Aber der Ton macht die Musik. Wie ruft Gott? Beim Namen. Sie trägt sich schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken zu konvertieren. Ist getauft, konfirmiert, hat enge Verbindungen zur jüdischen Gemeinde in ihrer Stadt geknüpft, wächst dort immer mehr in eine Gemeinschaft hinein und in eine Art Religion ins Leben zu ziehen. Und eines Tages entschließt sie sich: Ich will Jüdin werden. Das ist ungleich schwieriger als Christin, als Christ zu werden. Es ist ein jahrelanger Prozess, der begleitet ist, und am Ende steht ein rituelles Bad in der Mikwe. Und dann wechselt sie auch ihren Namen. Sie will nicht mehr Christine genannt werden, sondern Rebekka, genauer hebräisch Rivka. Ein Name sagt etwas aus über seinen Träger, über seine Trägerin. Und in der alten Kirche war es üblich, dass Christinnen und Christen zu ihrer Taufe einen neuen Namen gewählt haben. Sie wollten nicht mehr wie die alten Götter heißen, sondern wählten sich christliche Heilige als Vorbilder. Was bedeutet mein Name? Was sagt er über meine Identität? Und welchen Namen trage ich vor Gott? Der 3. Oktober im Jahr 2013 hat die jüngere europäische Geschichte verändert. Nicht, weil es der Tag der deutschen Einheit ist. Nein, an diesem Tag sank ein hoffnungslos überfülltes Boot mit über 500 Menschen an Bord vor der Küste Lampedusas. Das war damals das größte Unglück auf den Mittelmeerfluchtrouten. Und erst jüngst, am 14. Juni 2023, also fast 10 Jahre danach, wurde es übertroffen vom Sinken eines Flüchtlingsschiffs vor der griechischen Insel Pylos. 600 Tote diesmal. Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge, namenlose Leichen werden aus dem Meer geborgen oder ans Land gespült. Das europäische Grenzregime nimmt das billigend in Kauf. Mindestens. Die erste Katastrophe 2013 hat das Leben von Cristina Cattaneo verändert. Cattaneo ist Forensikerin in Mailand gewesen. Normalerweise arbeitet sie an der Aufklärung von Kriminalfällen, von Verbrechen mit. Seitdem hat sie sich der Identifizierung der Opfer auf den Mittelmeerrouten verschrieben. Kurz vor dem Unglück 2013, war ihr Vater gestorben und sie, die sich jahrzehntelang beruflich um den Tod gekümmert hatte, sie spürte plötzlich am eigenen Leib, wie sich der Verlust eines geliebten Menschen anfühlt. Sie konnte ihren Vater bestatten, aber die Angehörigen derer, die im Mittelmeer zu Tode kommen, können das nicht. Ihre Söhne, Mütter, Geschwister sterben ohne Namen. Cattaneo wurde klar, eine Gesellschaft wird nicht nur daran gemessen, wie sie sich um die Lebenden kümmert, sondern auch um die Toten. Und seit jenem Tag analysiert sie in ihrem Labor DNA, begutachtet verwaschene Dokumente, Knochensplitter, Zahnbürsten, Kinderzeichnungen. Ein Name allein mache aus einer bloßen Statistik einen Menschen, sagt sie. Es sei das einzige Mittel gegen die Gleichgültigkeit. Drüben in der Ausstellung Unendlich im Humboldt-Forum ist ihre Arbeit sehr eindrücklich dokumentiert. Namenlose Leichen, wer ruft sie bei ihrem Namen? Kennt Gott sie überhaupt? Und was hat all das mit diesem Text aus dem Jesaja-Buch zu tun? Nun ganz einfach dieses. Der Prophet spricht seine Worte, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, nicht in die Sicherheit einer gesetzten Gesellschaft. Nein, er sagt diese Worte zu Deportierten. Erzwungene Flucht damals. Der babylonische König Nebukadnezar II. Hat in 3 großen Deportationswellen zwischen den Jahren 597 und 582 vor Christus die gesamte Oberschicht des Königreiches Juda nach Babylon deportieren lassen. Interessanterweise waren es nicht die, die durch Hunger, durch Krankheit, durch fehlende Zukunftsperspektiven dazu gezwungen wurden, ihr Land zu verlassen. Das einfache Volk dürfte bleiben. Es war die Oberschicht, die der Babylonier deportiert hat. Die Leistungsträger, die sich in Sicherheit wiegen konnten und von deren Impulsen die nationale Identität Israels ja irgendwie abhing. Die wurden nach Babylonien gebracht, um sie dort zwangsweise zu assimilieren. Der Prophet sagt diesen Deportierten, habt keine Angst. Eure Identität steht nicht zur Disposition. Gott kennt euch beim Namen. Er weiß, wer ihr seid. Habt keine Angst. Und so schafft der Prophet Inseln zum Leben, mitten im apokalyptischen Albtraum. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin mit dir. Wenn du durch Flüsse gehst, überfluten sie dich nicht. Wenn du durchs Feuer musst, wirst du nicht verbrannt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Dieser Prophet im Jesaja-Buch, der ahnte und wusste und sagte im Auftrag seines, im Auftrag unseres Gottes, Eine Katastrophe können wir nur so beantworten, dass wir von Gott erzählen als dem, der uns tröstet. Vielleicht hadern Sie auch mit der Vorstellung, die von vielen Kanzeln immer noch gepredigt wird. Gott sei ein Gott, der alle Kleinigkeiten des Weltlaufs regiert, der verantwortlich ist für alles, was geschieht, auch für die Toten im Mittelmeer, auch für die Kriegstoten in der Ukraine, für die verhungerten Kinder im Südsudan und die Obdachlosen mitten in Berlin. Wenn all diese Opfer Gott auf die Rechnung gesetzt werden, dann bleibt eigentlich nur ein Rückschluss. Dieser Gott ist entweder ein Monster oder völlig unfähig, die Welt zu regieren. Ich sage euch, so ist Gott nicht. Gott nimmt keine Opfer billigend in Kauf. Er kennt sie alle mit Namen. Er ruft sie bei ihrem Namen. Hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. Du gehörst zu mir. Ja, aber was ist dann mit den Opfern? Fragen Sie jetzt vielleicht. Was ist denn mit all den Toten, verbrannt durch Menschen oder ersäuft von Menschen oder von den Naturgewalten, die wir entfesselt haben? Kein einziges dieser Opfer ist namenlos vor Gott. Durch seine Selbsthingabe im Tod Jesu hat Gott das ein für alle Mal klar gemacht. Auch in diesem Zusammenhang haben wir in der christlichen Theologie ja lange und oft vom Opfertod Jesu gesprochen. Als bedürfe es eines Opfers vor Gott, als bräuchte Gott ein Opfer, um alles wieder ins Lot zu rücken. Das Gegenteil ist doch der Fall. Er gibt sich hinein, er tritt an die Seite, ja, er stirbt unseren Tod. Und seine Allmacht hat Gott nicht durch wunderbare Eingriffe in den Lauf der Natur oder der Geschichte erwiesen. Er hat Jesus gerade nicht vom Kreuz heruntergeholt. Seine Allmacht beweist Gott durch den Ruf ins Leben. Am Anfang, der alles geschaffen hat, sagt der Prophet. Und am Ende, der Jesus aus dem Tod ins Leben rief. Warum macht Gott das so und nicht anders? Er macht das so, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. So sollen wir Gott denken und so sollen wir ihn zur Sprache bringen. Du bist ihm teuer, er liebt dich, sonst nichts. Und deshalb verurteilt Gott auch keine Identitäten. Mit Jakob hätte er das gewiss tun können. Fürchte dich nicht, Jakob. Jakob, der Lügner und Betrüger, Sie erinnern sich an die biblische Figur. Er hat seinen Bruder um das Erstgeburtsrecht gebracht, seinen Vater um den Segen betrogen, all das manipuliert und unterstützt von seiner Mutter, die unbedingt den Jüngeren in der Blutlinie nach vorne bringen wollte. Jakob hat sich alles zu eigen gemacht, bis er am Ende nur noch weg konnte, nur noch fliehen. Aber was tut Gott? Er jagt ihn nicht fort. Gott rennt ihm nicht hinterher. Er wartet in aller Ruhe ab, bis Jakob ihn wieder trifft an der Furt des Flusses nachts und mit ihm kämpft, mit ihm ringt. Gott lässt sich festhalten von ihm. Er lässt sich behaften mit dem Anspruch dieses kleinen, dreckigen Lügners, der von seinem Gott will, ich lasse nicht los, bevor du mich nicht segnest. Dem Gott, der keine Opfer will, noch fordert, entspricht der Mensch, der Gott den Segen abringt. Und Gott gibt sich drein. Und er gibt Jakob, dem Lügner, einen neuen Namen, Israel, Gotteskämpfer. Welchen Namen Gott wohl für dich bereit hat und für mich und was dieser Name wohl bedeutet. Und wie er unseren Namen einmal sagen wird. Manchmal fürchten wir, dass Gottes Ruf an uns scharf sein mag und streng. Und ich will nicht verschweigen, dass eine ganze Traditionslinie im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, diesen scharfen, diese Strenge Gottes artikuliert hat. Ja, die babylonische Katastrophe als Strafe dieses Gottes interpretiert. Das fünfte Buch Moses, das Buch Deuteronomium, ist voll von dieser Interpretation. Aber das andere steht eben auch da. Wie dieser Gott sich immer wieder seiner Strenge gereuen lässt, wie er immer wieder fast zurückfällt in die liebevolle Anrede, in die zärtliche Anrede. Vor vielen Jahren habe ich einen Film gesehen. Die einen oder anderen kennen ihn vielleicht. Matrix heißt er. Und der Held Neo, nachdem er gestorben ist, hört seinen Namen. Seinen Namen sagt sein Love Interest, wie man das so nennt, seine Freundin, die den bezeichnenden, sprechenden Namen Trinity trägt, Trinität. Und die neigt sich zu ihm, nachdem er erschossen wurde, und flüstert seinen Namen, Neo. Liebende wissen, wie man den Namen von Geliebten flüstert. Und sie sind erfinderisch im Erfinden von Namen füreinander. Und so wird das sein, wenn Gott unseren Namen ruft. Ein Ruf ins Leben, zärtlich, fantasievoll, vor dem Tod und im Tod auch. Und dann versammeln sich alle Menschen zum Wohle aller Menschen. Dann kommen von Osten und Westen die her, die sich feindselig gegenüberstanden. Dann kommen von Norden und von Süden die zusammen, die die Güter dieser Welt so ungleich genießen konnten. Halte nicht zurück, sagt Gott. Und dann wird ein großes Geheimnis geschehen. Der Prophet sagt das so: Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Alle, die Gott geschaffen hat, werden mit seinem Namen genannt. Call me by your name. Nenn mich bei deinem Namen und rufe mich ins Leben, Gott. Darum bitte ich dich. Amen.